Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind nach einer zweiwöchigen Pause zurück, einen Tag später als ursprünglich angekündigt, das aus organisatorischen Gründen. Wir hoffen, Sie entschuldigen die kleine Verspätung. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Wir sprechen heute über einen Artikel in der letzten NZZ am Sonntag und über neue Zahlen des Beratungsunternehmens Fahrländer und Partner, welche insbesondere auch die Schweizer Mehrfamilienhäuser betreffen. Das alles mache ich auch heute wieder mit meinem Lieblingsgesprächspartner, Crowdhouse-CEO Robert Planta. Guten Morgen.
Hallo Michael.
Daneben gibt es natürlich auch heute eine Frage der Woche und ein generelles News-Update. Schön, sind Sie dabei.
How to Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Planta und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Propertunity.
Gut, legen wir los und zwar wie immer mit der
die Frage der Woche.
Eine Frage, die wir über YouTube erhalten haben von Vera zum Thema Lex Koller und sie lautet, wird Immobilienerbe mit Immobilienerwerb gleichgesetzt oder kann ich ein geerbtes Stockwerkeigentum als EU-Bürger in der Schweiz vermieten? Relativ einfach zu beantworten, ich übernehme das gerne sonst. Diese Bestimmungen bei der Lex Koller, da geht es wirklich nur um den Erwerb, wenn man eine Immobilie vererben will, beziehungsweise wenn man eine erbt, hat die Lex Koller keine Anwendung. Natürlich kommen da aber die grundsätzlichen Bestimmungen bezüglich Erbrecht zum Zug, Stichwort Pflichtanteil etc. Aber angenommen, Ihre Eltern besitzen eine Immobilie in der Schweiz und Sie erben diese Immobilie, dann geht diese ganz normal in ihr Eigentum über, ganz unabhängig davon, ob sie die Bedingungen gemäß Lex Koller erfüllen oder nicht. Das war heute eine einfache, aber schnelle Antwort. Wenn auch Sie Fragen haben, zögern Sie uns nicht, diese zu stellen, zum Beispiel über YouTube, so wie es Vera getan hat, oder über alle anderen Kanäle. Sie finden alle Kontaktinfos in den Shownotes. Und damit sind wir bereits beim
News Update.
Und bevor wir über die für uns große Story der Woche sprechen, noch eine andere Schlagzeile, die wir so in gewisser Weise schon antizipiert haben. Deutschland ist in eine technische Rezession gerutscht. Soll heißen, die deutsche Wirtschaft ist das zweite Quartal in Folge geschrumpft. So will es die ökonomische Definition, egal ob das die Administration Bein so sieht oder nicht. Das kam für die meisten einigermaßen überraschend. Für mich ist es ein Anzeichen, dass halt eben diese Inflation und die gesamten anderen wirtschaftlichen Umstände der aktuellen Zeit sich eben mal nicht einfach so schnell in Luft auflösen. Dein Take.
Ja, das ist schwierig, hier noch Großes zu ergänzen, aber ja, das ist so. Und ich sage jetzt mal, wird jetzt eine sehr lange Boom-Phase und dass jetzt mal in eine andere Richtung geht, war eigentlich klar. Dass es irgendwann wieder hochgehen wird, denke ich, ist auch ziemlich klar, auch wenn häufig Leute in jedes Mal in so einer Situation, also in beiden Situationen ist es sehr lustig zu beobachten, die menschliche Psychologie. In Boom-Phasen haben die Leute das Gefühl, es endet nie und es geht immer nur weiter und in solchen Phasen hat man das Gefühl, ja, es wird nur noch schlimmer und hört nie auf, aber es sind halt einfach ganz normale Zyklen, die es gibt, die es braucht. Ich glaube, die sind effektiv wirklich notwendig, um einerseits zu bereinigen und zu normalisieren und das gehört dazu. Ich glaube auch hier, wo man so ein bisschen aufpassen sollte, ist, klar, wenn wir eine Boomphase haben, denke ich, ist es grundsätzlich wahrscheinlich einfacher, Geld zu verdienen, als wenn es nicht so ist. Man kann da relativ gut, glaube ich, mit dem Strom schwimmen und was mitnehmen. Aber es bedeutet nicht oder genau im Gegenteil, dass man nur in solchen Phasen Geld verdienen kann oder Geld anlegen sollte. Ich glaube, in jeder Phase gibt es interessante Opportunitäten. Man muss sich einfach immer die gerade passendsten raussuchen und entsprechend agieren. Und insofern, eben du kennst hier meine Einstellung, ich bin hier nicht so sehr emotional und nicht so sehr wertend. Man muss sich einfach immer wieder anpassen. Und seit meinen Ferien zitiere ich immer wieder gerne Marcus Aurelius, aber der sagt es eigentlich so, schwierige Zeiten, das ist wie Fitnesstraining fürs Gehirn und umso mehr man sein Gehirn trainiert, umso besser und umso stärker wird es. Insofern sollte man das ein bisschen gelassen nehmen und einfach auch in solchen Zeiten nach den richtigen Opportunitäten suchen.
Ich glaube die Generation, die so, und ich zähle mich da dazu, die so rund um 2008 nach dieser Wirtschaftskrise so ins Berufsleben eingestiegen ist, die stehen halt jetzt vor einer neuen Situation, weil wenn man ehrlich ist, seit 2008 ging es ja eigentlich mal mit einer kleinen Wellenbewegung eigentlich nur nach oben. Ja? Und ich möchte da auch überhaupt nicht schwarz malen oder so, sondern ich glaube, ich bin da genau deiner Meinung, aber ich glaube einfach, diese Generation muss halt einfach lernen, dass sich die ökonomischen Spielregeln ein Stück weit einfach dann in solchen Arbeitsphasen dann halt auch verändern. Das heißt nicht, dass die Welt untergeht.
Absolut. Und ich glaube, vielleicht genau diese Generation und eine Jüngere braucht vielleicht genau sowas.
Genau. Gut, damit wollen wir uns nicht länger mit anderen Themen aufhalten und kommen zu unserem
Thema der Woche.
Wir sprechen heute über einen Artikel der NZZ am Sonntag. Der Artikel trägt den Titel «Der Boom ist vorbei, die Immobilienpreise fallen». Kurz zusammengefasst, die NZZ am Sonntag beruft sich auf neue Zahlen von Fahrländer Partner. Das ist ein Immobilienberatungsunternehmen, die publizieren solche Zahlen nicht erst seit heute oder seit Neuem, sondern machen das eigentlich regelmäßig und sie machen es verhältnismäßig unaufgeregt. Da sind wir uns von anderer Stelle anderes gewohnt. Nun, die Quintessenz, es ist halt zum ersten Mal seit mehreren Jahren, dass ein solcher Standardindex einen Preisrückgang verzeichnet. Und jetzt das für uns in Anführungszeichen Brisante bei den Mehrfamilienhäusern gemäß Fahrländer im zweistelligen Prozentbereich irgendwo bei 12% über Jahresfrist. Was mich ein bisschen überrascht hat, bevor ich das Wort dir übergebe, vom Artikel generell, ich habe diese Zahlen in keinem anderen Artikel sonst gelesen. Die NZZ hat das auch als Scoop inszeniert. Ich kann mir das eigentlich nicht erklären. Und dann einfach diesen Satz möchte ich dann doch noch zitieren. Die NZZ schreibt, diese Zahlen stützen sich auf Transaktionen auf dem Immobilienmarkt und bilden so 1:1 die Realität ab. Naja, also wir haben ja das schon mal angesprochen. Solche Indexes gibt es ganz verschiedene. Und wenn die Realität, wenn man sich den Anspruch der Realität wirklich da an die Brust nehmen möchte, dann müssten die alle eigentlich immer die gleichen Tendenzen anzeigen. Das tun sie aber nicht. Mhm. Also auch der Bericht sagt zum Beispiel, der Höhepunkt der Preise lag im April 2022. Ich habe zig andere Indizes, die trotzdem seit April 2022 eigentlich Preiswachstüme ausgewiesen haben. Ich glaube, was klar gemacht werden wollte, war, es sind Transaktionsdaten, es sind keine Angebotspreise und das ist natürlich definitiv ein Unterschied. So, jetzt meine Frage an dich. Wir zwei beide haben ja mit Beständigkeit behauptet und ich werde es auch weiterhin behauptet, dass eigentlich die Preise insbesondere im Segment der Wohnimmobilien stabil bleiben werden. Jetzt kommen diese -12% von diesem Index, ob jetzt das 12% sind oder nicht, aber es ist zumindest signifikant. Müssen wir zwei uns da über die Bücher gehen und uns selber überlegen, ob wir vielleicht falsch gelegen haben oder passt das immer noch mit dem, was wir da eigentlich behauptet haben, zusammen?
Genau, also du hast es einleitend schön erwähnt. Ganz viele verschiedene Indexe und Datengrundlagen. Der Immobilienmarkt ist ja ein sogenannter privater Markt. Also wir haben da nicht wirklich öffentlich zugängliche Preisdaten, auch die Fahrländer hat, sind einige ausgesuchte, die sie über welche Quellen auch immer dann erhalten, sei das jetzt irgendwie über die Reiter oder sonst irgendwoher. Aber das sind einerseits noch lange nicht alle. Das ist ein Ausschnitt. Dann ist es noch relativ heikel. Ist es gesamtschweizerisch? Ist es eine Region? Ist eine Region stärker gewichtet als die andere? Wie sieht es da aus? Weil und dann noch die 12% finde ich ebenfalls eine heftige Aussage. Was ich mir vorstellen kann, also weißt du, wir haben ja immer, eigentlich in allen How-to-Real-Estate-Folgen immer wieder gesagt, dass eigentlich von diesem Höhepunkt, also vom Peak der Covid-Preisblase, und zwar rede ich da nicht von der Immobilienpreisblase, sondern eigentlich von der Preisblase aller Anlageklassen, dass von da, also quasi vom höchsten Punkt bis zum tiefsten Punkt irgendwann in letzter Zeit, also quasi man nimmt den Höhepunkt von Covid und man nimmt irgendwo den tiefsten Preis, der jetzt noch realisiert werden kann, vielleicht einer schlechten Lage oder so oder einer wenig gefragten Lage mit einer wenig gefragten Liegenschaft, quasi wirklich von oben nach unten gezogen, kann ich mir schon vorstellen, dass da theoretisch Preisdifferenzen von 10, 12, vielleicht sogar 15% möglich sind. Aber da reden wir von zwei absoluten Extremszenarios. Da reden wir einerseits vom Extremszenario, wo jemand wirklich während des Höhepunktes der Gelddruckerei eine Liegenschaft während des Höhepunktes der Nachfrage zu einem wahrscheinlich sehr überteuerten Preis verkauft hat Und da reden wir von wenigen Einzeltransaktionen. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt von wenigen Einzeltransaktionen, wo Leute vielleicht wirklich sehr schlecht nachgefragte Objekte vielleicht auch sehr schlecht verkauft haben. Und dass da vielleicht eine Differenz von 10-12% dazwischen liegt, kann ich mir vorstellen. Den breiten Markt so zu betrachten, das sehen wir nicht. Was wir sehen, und das haben wir jedes Mal auch gesagt, ist, dass heute die Preise, die während Covid-Höhepunkt verlangt wurden, nicht mehr verlangt werden können. Die werden nicht bezahlt und das schon länger. Das sind keine 12%. Auch da kann man gucken, wie viel das ist. Aber es ist eigentlich genau das, was wir immer wieder gesagt haben, dass eigentlich die Preise haben sich für uns normalisiert in dem Vor-Covid-Bereich. Und der Vor-Covid-Bereich war schon sehr attraktiv hoch. Und das, was wir ja immer gesagt haben, ist eigentlich, dass von dieser Attraktivität, dass wir da weiter seitwärts nach oben steigen und dass eigentlich diese Anomalie während dieser zwei Jahre, dieser Spike oder dieser Ausbruch nach oben, dass dieser geglättet wurde. Das heißt, für mich ist diese Aussage nicht korrekt, weil würde es sich nicht um eine Anomalie handeln, sondern wirklich um eine Preiskorrektur, würde ich wahrscheinlich diesem NZZ-Artikel eher zustimmen. Dass lediglich eine Anomalie ist, genauso wie es teilweise Anomalien gab, wo es Preiskorrekturen nach unten gab, irgendwelche Flash-Crashes oder sonst was an der Börse, man darf die nicht nehmen. Sondern man muss dem Trend folgen und man muss der Bandbreite folgen. Und wenn wir da drin sind, sind wir immer noch in einer schönen Aufwärtsbewegung, in einer seitlichen Aufwärtsbewegung. Und da hat sich gar nichts geändert, unabhängig von dem Artikel oder von sonst irgendwas.
Wie, man grundsätzlich, die Zinsen sind schon gestiegen. Das ist so, die Preise für Festhypotheken haben sich verdreifacht. Wie, dass unter solchen Umständen die Preise nicht nach oben schnellen, ist ökonomisch ja eigentlich logisch. Wie sehr glaubst du aber jetzt diese ganze Dynamik, die hier beschrieben wird, wie sehr hat das mit den Zinsen zu tun und wie sehr ist es wirklich ein Rückgang von der Covid-Anomalie?
Es hat beides zu tun, weil also die Covid-Anomalie war ja das extreme Gegenteil. Mhm. Extremes Gelddrucken, extreme Geldschwemme. Und jetzt hat man quasi das andere Extrem, extreme Zinserhöhungsschritte. Und das braucht einfach eine Zeit, bis sich diese beiden Extremsituationen irgendwo wieder finden. Das heißt, was wir beobachten und das schon seit über einem halben Jahr, ist, dass wir eigentlich Angebote abgeben an Leute, die verkaufen möchten. Und wir erachten diese Angebote eigentlich als marktgerecht. Auf der Verkäuferseite haben die Leute aber noch Preisvorstellungen von Preisen, die sie halt während der Pandemie gehört haben. So, was jetzt halt passiert, und das hatten wir, glaube ich, auch schon in einem unserer vorherigen Podcasts besprochen, ist, dass halt auf Verkäuferseite keinerlei Verkaufsdruck da ist oder sehr wenig Verkaufsdruck da ist. Das heißt, die Rückmeldung, die wir häufig bekommen, ist vielen Dank für das Angebot, aber dann verkaufen wir lieber nicht. Und wenn wir solche Transaktionen dann weiter beobachten, sehen wir tatsächlich, sie wurden nicht verkauft, sie werden teilweise wieder vom Markt genommen. Und das ist eigentlich genau das, was ich meine. Das heißt, man ist jetzt in so einer Situation, wo sich der Markt einfach wieder finden muss, bis man Angebot und Nachfrage wieder irgendwo im Gleichgewicht hat. Und wenn man das hat, das ist genau das, was wir sagen, dann sind wir irgendwo bei den Preisen von vor Covid wieder leicht steigend. Das heißt, der Verkäufer muss verstehen, hey, ich kann nicht mehr diese Covid-Preise realisieren. Und der Käufer hat jetzt irgendwo verstanden, hey, ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass ich die Vor-Covid-Preise und die neue Zinssituation einpreise und nicht mehr ganz so viel zahle, wie ich vielleicht 2021, 2022 bezahlt hätte. Und das muss ich jetzt einfach wieder finden. Aber also generell, bei Zeitungsartikeln oder Drittmeinungen, ich meine, da musst du kein Wissenschaftler sein oder kein Prophet, aber wenn es so einfach wäre, Geld zu verdienen, dass wenn du einfach das machst, was dir jeder Zeitungsartikel vorschlägt, dann würde es einerseits jeder machen und dann würde es nicht gehen und auf der anderen Seite kannst du in der gleichen Woche 5 verschiedene Zeitungen zum gleichen Thema lesen und häufig sagen die dir was anderes. Und deshalb würde ich so Sachen mit einbeziehen ins Research, wie alles andere auch, aber irgendwie sich darauf zu stützen, ist völlig falsch. Genauso wie sich nur vielleicht auf unsere Aussage zu stützen, völlig falsch ist. Aber das ist ja auch genau das, was wir immer gesagt haben. Man muss da sein eigenes Research machen und seine eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und wir haben unsere Schlussfolgerungen daraus gezogen, schon länger. Und die ist ganz einfach, dass wir nicht oder schon damals nicht während der Covid-Pandemie diese Höchstpreise bezahlen wollen und bezahlen werden. Aber es gibt gute Immobilien zu vernünftigen Preisen, zu attraktiven Preisen auch für die Verkäufer. Und wir sind sehr aktiv am Einkaufen, weil wir nach wie vor sehr stark an die positive Preisentwicklung des Schweizer Immobilienmarktes glauben. Wir sind aber weiterhin verhalten, was die Preisentwicklung im ausländischen Markt betrifft. So glaube ich, dass zum Beispiel die Puste in Deutschland und anderen Ländern der EU wirklich schon draußen ist, weil da sprechen wir von ganz anderen Übertreibungen und ganz anderen Szenarios als in der Wohlfühloase Schweiz.
Ich plädiere an dieser Stelle halt immer wenn solche Indexes rauskommen, dass man von einem Zeitpunkt zu einer Zeitraumbetrachtung überwechselt, weil man kann sich jetzt, okay, jetzt, wenn man das ernst nimmt, oder ich nehme es ernst, ich will nicht sagen, dass ich es nicht ernst nehme, aber man sagt, jetzt sind die minus 10%, die sind jetzt hier. Ja, da muss man sich überlegen, ja gut, was bedeutet das? Also der Peak war eben, wie gesagt, im April 2022 in dieser Covid-Spitze. Das heißt, für die Leute, die da eine Immobilie gekauft haben, die haben das nicht gekauft mit einem 2-, 3-, 4 Jahreshorizont, sondern die haben das gekauft mit einem riesig langen Horizont.
Korrekt.
Die wird das wenig kratzen.
Korrekt.
Auch das zweite Punkt, das wurde auch noch im Artikel angesprochen, der ganze Punkt mit den Hypotheken. Und
also, Sie haben es ja selber gesagt, ja, also dass da die Bank zusätzliches Eigenkapital verlangt, das wird so nicht passieren.
Vor allem, wenn man sich die Einkommensseite betrachtet, die Cashflows, die sind ja nach wie vor da. Also nochmals, wenn ich mir vor 2 Jahren Immobilien gekauft habe, dann ist mir das momentan relativ egal,
wo
der Marktpreis ist.
Absolut.
Ich weiß, meine Finanzierung ist durch Cashflows gesichert und die Correct. Sind bombensicher. Für diejenigen, die vor dieser Zeit Immobilien gekauft haben, für diejenigen, die sind wahrscheinlich immer noch im Plus, auch wenn man diesen 10% Covid-Peak dann halt einfach abschlägt.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also die sind sicher noch deutlich im Plus und auch da eben, also ich bin kein Freund, es gibt manchmal schaust du dir so Leute, irgendwelche YouTuber an oder Podcasts, und egal welche Assetklasse das dann ist, die hypen das dann extrem. Ja, das ist die beste Assetklasse und Immobilien und Betongold und man soll nur das machen und so. Da sind wir ja nicht so extrem, also zumindest nicht in diesem Bereich, sonst haben wir vielleicht schon ein bisschen extreme Ansichten. Aber wir versuchen sie immer sehr sachlich anzuschauen und die Qualitäten von Schweizer Rendite-Liegenschaften als Assetklasse. Und die sind für mich immer noch unübertroffen. Und zwar unübertroffen, wenn man was sucht, was sehr wertstabil ist, was einen gewissen Inflationsschutz bringt und was am allerwichtigsten, was eigentlich regelmäßige Cash-Erträge einbringt. Und das ist ja das Schöne daran, du hast diese regelmäßigen Cash-Erträge und du investierst mittel- bis langfristig oder teilweise sehr langfristig in Immobilien mit dem Teil deines Geldes, den du so anlegen möchtest. Und da hast du das schön gesagt, da interessiert dich das nicht, wenn da mal ein Zyklus von 1-2 Jahren sich ein bisschen negativ entwickelt, weil du kaufst eine Immobilie nicht zur Spekulation wie eine Aktie, wo du wirklich nur in der Regel, also abgesehen von Dividendenaktien, in der Regel auf Preisgewinne aus bist oder Kurzgewinne, sorry.
Ja, das Wichtige daran ist, diese Assetklasse ist wie kaum eine andere von der sonstigen ökonomischen Entwicklung losgelöst. Nicht komplett losgelöst, keine Assetklasse dieser Welt kann sich von der grundsätzlichen ökonomischen Entwicklung loslösen, aber zum Beispiel viel weiter losgelöst, als das Aktien sind in beide Richtungen. Das heißt, auch wenn die Aktien andrehen, heißt das, drehen die halt Immobilien nicht sofort durch und das Gleiche passiert dann halt auf die gegenseitige Richtung.
Und weißt du, was einer meiner Lieblingsindexe ist? Das ist, ich weiß nicht, wie man den nennen soll, aber das ist das, was ich von unseren größten Kunden höre. Und weißt du, für mich klingt es relativ logisch, wenn ich gucke, was unsere reichsten Kunden machen. Also ich meine, ohne jetzt zu urteilen, aber im Grundsatz, wenn jemand, der vermögend ist, und es nicht nur geerbt ist, scheint diese Person rein geldtechnisch ja irgendwas richtig gemacht zu haben. Und wenn ich sehe, dass alle Leute mit sehr großen Vermögen nach wie vor Immobilien kaufen und mir nach wie vor sagen, dass sie Immobilien in der Schweiz eine fantastische Assetklasse finden, kann ich mir nicht vorstellen, dass die so falsch liegen und Journalisten von der NZZ richtiger liegen als die, weil rein faktenmäßig betrachtet haben die höher gepunktet mit ihren Vermögen. Und wenn ich mit den Leuten rede, unseren Kunden, genau eigentlich aus dieser Ecke, höre ich genau das. Und das stimmt mich eben so ruhig. Und genau das gibt mir auch eigentlich die Sicherheit hier, eigentlich felsenfest zu behaupten, zu glauben, in welche Richtung das die Immobilien gehen. Und bei uns genau das Gleiche. Wir hocken auf Cash und wir sind offen für interessante Opportunitäten jederzeit, die einzukaufen. und lassen uns nicht durch sowas blenden. Und dass es das ab und zu gibt, dass vielleicht nervenschwache Kleinanleger sich dazu irgendwelchen Entscheiden verleiten lassen, ja, mein Gott, dann ist das so. Aber genau das sind halt häufig die Marktteilnehmer, generell in Finanzmärkten, die dann halt in allen Phasen halt von allen geschlachtet werden. Das wird ja, glaube ich, habe es jetzt versucht, ein bisschen wörtlich aus dem Englischen zu übersetzen. Da gibt es so eine Redewendung in die Richtung und da muss man einfach aufpassen, dass man da versucht, wirklich ein bisschen sachlich zu bleiben, Emotionen, Angst und Gier wegzulassen.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie auch diese Woche dabei waren. Wir sind nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Podcast-Folge da. Das Thema wird sich noch zeigen. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, Robert. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen. Vielen Dank.
Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.